Willkommen im Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, weil du hast nämlich heute ein wunderbares Interview zum Anhören für dich. Und zwar hat mich Michael Assauer interviewt und dieses Interview kann ich dir auch hier in diesem Podcast vorspielen. Und ja, ich muss sagen, es ist eine riesengroße Ehre. Ich habe nämlich von Michael mega viel gelernt. Er hat super coole Ideen, auch wenn es um das Thema Recruiting und Mitarbeitermotivation geht. Ich habe aber auch schon einen LinkedIn-Kurs bei ihm gelegt. Also Michael ist wirklich ganz großartig und deswegen freue ich mich besonders, dass ich dieses Interview auch in meinem Podcast für dich ausstrahlen darf. Und das Thema ist Verwaltung, das heißt, wie tickt die Verwaltung, was heißt Führung in Verwaltung, was vielleicht ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Führung in Verwaltung und Profit, was sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten und jetzt kannst du dich auf ein sehr, sehr cooles Interview freuen. Ein kurzer Teaser vorneweg, am 4.4. um 18.30 Uhr findet wieder der Workshop kostenfrei. So geht Führung statt und da kannst du dich entweder über LinkedIn oder einfach dich bei meinem Newsletter anmelden. Und die Newsletter-Anmeldung findest du auf www.katja-schäfer.de. Einfach runterscrollen. Ich freue mich, wenn du am 4.4. dabei bist beim kostenfreien Workshop So geht Führung. Und jetzt kannst du dich freuen auf ein sehr, sehr cooles Interview mit dem Michael.
So, Katja, hast du das Pappnäschen dir schon zugelegt als alte Fränkin bzw. jetzt ja Bayerin und vielleicht bald mit einem neuen Kunden in der Verwaltung einer großen Stadt im Rheinland, dessen Namen wir jetzt noch nicht verraten dürfen, aber bald ist ja Karneval und wenn du dann da anfängst, dann wird es erstmal fünf harte Tage, oder?
Ja, ich habe da ja mal studiert in Köln.
Also kennst du das ja alles schon.
Ja, ich kenne das. Also Diplomarbeit während Karneval schreiben, keine Chance.
Nee, auf keinen Fall. Nee. Das ist ja echt das Krasse, ne? Dass dann so dass das wirklich fünf Tage im Prinzip, da steht ja im Prinzip alles still, nichts läuft mehr nach Plan und auch ganz egal, ob jetzt irgendwie in der Schule oder auf Arbeit oder halt natürlich wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch in der Verwaltung, was so dein Spezialgebiet ist.
Ja.
Das ist echt crazy, ne? Das habe ich dann auch nachher in Hamburg zum Beispiel, war es dann überhaupt nicht mehr so, da merkst du ja gar nichts davon.
Ja, in München auch nicht.
München auch nicht. Na, aber bei euch im Frankenland schon ein bisschen mehr wieder, oder? Wie ist das da, so Fasching oder so?
Kommt drauf an. Also es kommt echt drauf an, was so die Gemeinden machen. Aber ganz ehrlich, also was Köln angeht, jetzt habe ich es gesagt, ne, so ein Mist. Ich mag die Stadt. Ja, ich mag Köln. Das ist eine super coole Stadt. Ja, ich war auch echt am Anfang total genervt von München. Also es darf man München gar nicht sagen, weil ist schon eine andere Stimmung, ne?
Ja.
Ja. Mit der Pappnasibohre und so.
Ja.
Zieht sich ja das ganze Jahr. Naja, gut.
Ja,
gut.
Alles klar. Ja. Ja, Katja, cool, dass wir mal sprechen. Katja Schäfer.
Ja,
und
richtig.
Und du bist ja im Prinzip Führungstrainerin. Mhm. Wirst du uns gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und ich finde halt spannend bei dir, dass du dieses Spezialgebiet für dich entdeckt hast, besetzt, nämlich eben Führung im öffentlichen Dienst, beziehungsweise in Verwaltung, beziehungsweise in Non-Profit-Organisationen. Und das, ja, habe ich dir vorhin schon gesagt, da habe ich halt wirklich sehr, sehr, sehr großen Respekt vor, weil ich stelle mir das ziemlich hart vor, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten relativ viel verwaltungstechnisches Zeug auch wieder hier bei mir selbst, weil wir von Deutschland offiziell nach Österreich gezogen sind. Und alter Schwede, jedes Mal, wenn ich da auf dem Amt bin, denke ich mir echt so, Hammer. Tun mir natürlich irgendwie die Leute schon auch irgendwie ein bisschen leid, weil ich auch einfach glaube, da könnte halt so jemand wie du halt einfach krass helfen. Und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch immer, okay, wenn da jetzt so jemand wie du kommt, wie kann man das dann überhaupt auf die Kette kriegen? Da sozusagen diese, im Prinzip verkrusteten alten Strukturen wirklich mal irgendwie so ein bisschen zu vermodernisieren und dann auch die Leute zu motivieren und mitzunehmen und so weiter und so fort. Und ja, was ich so von dir höre, scheinst du das ja ganz gut zu machen und deshalb finde ich es jetzt spannend, mal mit dir ein bisschen darüber zu quatschen, oder?
Ja, sehr gerne.
Erzähl mal, woher kommt das? Also was ist das, was da, sagen wir mal, im öffentlichen Dienst oder in Verwaltungen passiert? Warum ist das da so, wie es ist? Und was denkst du, ja, woher kommt das? Und was findest du vor, wenn du da reinkommst?
Ja, also ich bin ja selber aus dem Stall, ne? Also eine Bekannte von mir oder eine Kollegin sagt, ich hätte Stallgeruch, wenn es um Verwaltung, Non-Profit und Pflege geht. Deswegen glaube ich, kann ich ganz gut einschätzen, wie die ticken. So. Und ich sag mal, das Ziel ist im Prinzip, dass man die Leute einfach da abholt, wo sie stehen. Das heißt, in der Verwaltung kann es eben sein, dass es, oder ganz oft arbeiten da Menschen, die schon sehr, sehr lange da sind. Also in der Verwaltung, ne, da sind die Leute teilweise 20, 30 Jahre und sind eben Führungskraft geworden, weil sie eben schon so lange da sind, eine gute Fachkraft sind vielleicht sogar. Und dann so in die Führungsposition, wollte halt keiner machen vielleicht, ne? So durch Zufall da reingerutscht sind. Das heißt, es sind ganz selten Leute, die sich mit dem Thema Führung auseinandergesetzt haben, bewusst, sondern die sind da so reingerutscht. Das wird mir dann immer gesagt.
Wobei, das hast du ja auch in anderen Unternehmen, in Konzernen etc. hast du sowas natürlich auch häufig, ne?
Ja, ja, also das stimmt. Da bin ich auch ganz gespannt, was du vielleicht so erzählst. Ich glaube tatsächlich auch, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die eben in anderen Bereichen arbeiten. Das ist nicht nur in der Verwaltung so, sondern es geht viel ums Mindset und dieses, ich sag mal, Beamten-Mindset, das hat da, glaube ich, schon sehr viel damit zu tun.
Wie ist denn das Beamten-Mindset?
Die Leute haben Dienstverträge.
Ja. Ja.
Das heißt, die haben keine Arbeitsverträge, sondern Dienstverträge und die sind eben da, weil sie für die Stadt da sind, also für alle. Das heißt, es gibt auch nicht sowas wie einen Kunden. Ne? Also in jedem Konzern oder auch in jeder mittelständischen Unternehmen hast du ja einen relativ guten Avatar wahrscheinlich, aber bei einer Stadtverwaltung macht man da einen Avatar. Ja? Also das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, die sind für alle da. Und dieses Beamten-Mindset könnte eben auch deswegen so, ich sag mal, behäbig sein, weil eine Verwaltung eine unfassbare Verantwortung hat und sich ja sehr stark an Gesetze halten muss. Das heißt, es sind öffentliche Gelder, die da genutzt werden. Das ist ja kein Betrieb, der da irgendwie einen Gewinn macht oder so, sondern das sind Steuergelder, die da ausgegeben werden. Das heißt, diese Steuergelder werden nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit ausgegeben und nach einem Haushaltsplan, der halt 3 Jahre vorher, 5 Jahre vorher, wie auch immer, schon feststeht. Und deswegen sind diese Strukturen so sehr behäbig vielleicht sogar, ne? Und die Angst, was falsch zu machen, ist da auch noch ein großer Punkt, weil das.
Aber es kann doch nichts passieren, wenn ich da was falsch mache, oder?
Doch, klar, du musst dich ja an Gesetze halten.
Ja, gut, ich muss mich auch so im richtigen Leben an Gesetze halten. aber ich meine, im Prinzip, dass ich da rausfliege, ist ja tendenziell unwahrscheinlicher, als dass ich jetzt rausfliege, wenn ich in einer Privatfirma mal regelmäßig was falsch mache, oder?
Ja, der Druck ist nur viel größer, glaube ich sogar.
Woher also kommt der Druck? Warum ist da so ein Druck?
Weil die Verwaltung das umsetzt, was der Staat an Gesetz vorgibt. Das heißt, die haben im Prinzip ja keine, also die haben natürlich auch einen Rahmen, in dem sie arbeiten können, aber die müssen sich mit ihren Gesetzen richtig gut auskennen, damit die eben keinen Fehler machen und auf der anderen Seite trotzdem so agil sind, dass sie den Laden nicht komplett was du vielleicht erlebt hast jetzt mit deinem Umzug, ne? Also zu viele Zahlen, Daten und Fakten. Und diese Gesetze, also ich sag mal, wenn da zum Beispiel ein Jugendamtsleiter, das ist, glaube ich, so das krasseste Beispiel, wenn der einen dicken Fehler macht, wird er nicht nur rausgeschmissen oder was, ja, sondern dann steht das groß in der Zeitung. Also dann verschwimmen auch diese Privaten mit dem Beruf sehr, ne? Und das will keiner. Also auch kein Bürgermeister will in der Zeitung stehen mit irgendeinem Skandal oder so. Ne?
Ich frage mich nur, also wenn da wirklich im Prinzip so ein bisschen so eine Kultur der Angst herrscht, also wodurch entsteht die für mich als normaler Beamter, jetzt zum Beispiel in der Verwaltung, auf dem Amt, im öffentlichen Dienst, etc., wodurch entsteht die, wodurch kriege ich die mit in meinem Alltag? Oder bin ich vielleicht auch einfach nur schon, weil ich da vielleicht schon ein bisschen länger bin, so konditioniert, dass es einfach so, dass das halt einfach so ist und weiß ich nicht, dann vielleicht mein Vorgesetzter gibt das irgendwie an mich weiter und so weiter und so fort Und am Ende wär's ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, auch mal vielleicht ein bisschen neue Wege zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich Scheiße machen muss oder dass ich mich nicht an die Gesetze halten muss oder so, sondern das fängt ja schon im ganz Kleinen an. Also warum ist es so, dass wenn ich als Bürger in die Verwaltung gehe, dass dann da die Leute mir eben nicht, wie du schon sagst, wie ein Kunde begegnen, sondern griesgrämig da sitzen und maximal 2,5 Worte mit mir sprechen und mich im Prinzip so behandeln, als ob ich halt das Arschloch bin, so, ne? Und ich denke mir halt so, ey Leute, ihr könnt ja ganz normal euren Job machen, nach Checkliste, nach Gesetz, was auch immer, ist ja alles cool, aber man kann ja trotzdem einfach freundlich und nett miteinander sein und ganz am Ende bezahle ich dir hier halt auch deinen Job, ne? Dadurch, dass ich halt meine Steuern zahle.
So. Ja, spannende Frage. Also ich glaube, dieses Kunden-Mindset, das könnte sich auch eine Verwaltung abschauen von der Privatwirtschaft und auch der Non-Profit-Bereich, aber halt so, dass es auf die Verwaltung passt. Ne? Mhm. Also ich glaube, es ist falsch, den Profit-Bereich, also den Hut-Profit, einfach auf Non-Profit draufzusetzen, weil die Strukturen andere sind, das Mindset ein anderes ist und so weiter. Was du halt erlebt hast, da hast du halt wirklich ein bisschen Pech gehabt. Das ist natürlich gemein. Und ich behaupte, das ist nicht in jeder Verwaltung so. Also ich selber bin ja auch ganz normale Bürgerin, ja. Mhm. Und habe da auch andere Sachen erlebt.
Habe ich auch schon auf jeden Fall. Klar, sind natürlich nicht alle. Sind natürlich auch, viele sind auch freundlich, gar keine Frage. Ja. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist natürlich auch ein bisschen das Klischee. Und ich würde schon behaupten, man erlebt es schon, sagen wir mal, überdurchschnittlich häufig. Im Vergleich jetzt vielleicht, wenn ich dann im Vergleich dazu zum Bäcker gehe und da mal so die Häufigkeit damit vergleiche. So. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass die Antwort ist, ist nicht eine, sondern wahrscheinlich mehrere. Auf der einen Seite, die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, haben ein bestimmtes Mindset. Also ich möchte jetzt nicht alle in eine Schublade packen, ne? Mhm. Aber wenn man, ich weiß nicht, ob unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen das DISC-Modell kennen, ich nenne die zwei Charaktereigenschaften, die die Leute in der Verwaltung haben, Heiner Harmonieanteil und Franzi Faktenanteil. Das heißt, der Heiner Harmonie, das ist so der im Team, der sich um alle kümmert. Ja? Der Kummerkasten vom Team, der viel für andere da ist. Und Menschen in der Verwaltung, die haben ja alle Bürger und Bürgerinnen in zum Beispiel so einer Stadt als Kunden. Das heißt, die haben keinen Kundenbegriff wie jetzt ein Bäcker zum Beispiel. Ja? Das ist das eine. Auf der anderen Seite, die Zahlen, Daten, Fakten, Feen, ja, die sind auch in der Verwaltung. Und die sind sehr, die arbeiten sehr genau, sehr detailorientiert, haben ganz oft einen hohen Perfektionistenanteil und die haben einfach Angst, einen Fehler zu machen. Mhm. Und wenn dann halt noch ein Chef da ist, und ich glaube, das liegt ganz viel an Führung, wie auch du zum Beispiel als Kunde dann ja im Prinzip behandelt wirst, wenn dann die Führungskraft einfach das weitergibt, dass man keine Fehler machen darf, dann wird der Rahmen immer enger, wie man dann eben jemanden, der vor einem steht, dann behandeln kann. Ja? Mhm. Und das ist das sind viele Sachen. Also einmal glaube ich definitiv die Führungskraft, ja, und wenn die halt ein Mindset weitergibt, was ich dann als armer Azubi dann übernehme, weil ich denke, das ist richtig, was aber wahrscheinlich auch in größeren Unternehmen oder einfach in Unternehmen so ist, dann die Verantwortung, die ich habe, wenn da ein Kreuzchen falsch ist, dann kann es ja sein, dass du zum Beispiel keine Kohle kriegst für irgendwie was, ne? Mhm. Und das dritte ist die Fehlerfreundlichkeit, also einfach die eigene Unsicherheit und das eigene Mindset.
Ja, verstehe. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein, die mir letztens ein Bekannter erzählt hat. Mhm. Und der hat erzählt, also der hat vorher im Hotel gearbeitet. Natürlich sehr, also auch so, ich glaube schon irgendwie so 5-Sterne-Hotels und so immer. Mhm. Und natürlich sehr, sehr, sehr kundenorientiert und sehr, ja, natürlich sehr, sehr freundlich immer den Gästen gegenüber und so weiter und so fort, ne, wie sich das halt gehört für so ein 5-Sterne-Hotel. Und dann hat er sich bei der Verwaltung beworben, ich glaube beim Gesundheitsamt, und ist dann dort Beamter geworden, tatsächlich.
Okay.
Und meinte dann so, dass das für ihn einer der größten Momente dann in diesem Moment war, dass er dann auf einmal praktisch den Kunden gegenüber von so einer Bittsteller-Position mehr oder weniger, wie es im Hotel dann eher war, zu einer sehr dominanten Position gekommen ist und dann halt auf einmal so eine gewisse Macht hatte und dann auch irgendwie so im Prinzip so entscheiden kann über die, mehr oder weniger halt über die Schicksale der Leute, und dass sich das dann da eher so ein bisschen umkehrt, dass dann halt die Kunden sozusagen die Bürger dann eher in der Bittstellerposition sind und dass ihm das halt schon auch dann irgendwie mal so gefällt jetzt und dass er das dann schon auch manchmal ein bisschen auskostet, so, ne? Und da dachte ich mir natürlich auch so, okay, so ist das also. So ist das also. Also es könnte schon sein, dass da auch so natürlich so, ne, die Macht, die die Leute da so mit ihren, mit den Knöpfchen, an denen sie sitzen, ihnen vielleicht auch zumindest unterbewusst ein bisschen auch bewusst ist, oder? Wie würdest du sagen?
Also wenn sie das machen, dann haben sie vielleicht ein Problem, weil du kannst dich als Bürger nämlich sehr einfach beschweren und die Beschwerden werden alle ernst genommen.
Ja.
Na, also wenn man wirklich den Eindruck hat, als dass man unfair behandelt wird, dann kann man sich beschweren, natürlich immer schriftlich, logisch, ja, muss er also nicht einfach hingehen und sagen, also sie haben mich hier unfair behandelt, aber das wird ernst genommen. Und wenn dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin so agiert, dann kriegt die schon eins auf den Deckel. Also das ist nicht so, dass man da einfach hier sagen kann, so, ich habe jetzt die Macht und ich bestimme jetzt, ob du das Fördergeld oder das und das bekommst oder wie viel Steuern du zahlen musst oder so Geschichten.
Ja. Nee, dieser explizite Fall, ich glaube nicht, dass er die Leute jetzt unfair behandelt oder so. Es ging, glaube ich, mehr so auch ihm darum, halt so wirklich diese Machtumkehr, die da in dem Moment oder ja, so die Positionsumkehr, die er irgendwie in dem Moment erlebt hat, dass das halt scheinbar für ihn halt schon sehr auffällig war.
Ja.
So vom Gefühl her.
Ja.
Ich glaube schon, dass er die Leute korrekt behandelt, aber das fand ich dann schon irgendwie sehr augenöffnend, als er das so erzählt hat.
Ja, er ist ja auch spannend, ne? Also ich glaube, es liegt aber auch mit daran, dass der Kunde nicht definiert ist.
Ja.
Also in dem Hotel, wo er gearbeitet hat, ist der Kunde ganz klar definiert.
Ja.
Und bei so einer Stadtverwaltung, ja, wer ist dann dein Kunde? Ja, alle.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
Ja, gerne.
Und nochmal einen Schritt davor, ist es denn so, dass man heutzutage auch in so einer Verwaltung oder in einer öffentlichen Organisation, dass man da so eine Art Mission hat, dass man damit irgendwie arbeitet, also dass man sich wirklich auch dann überlegt, okay, all das, was wir hier machen, wofür machen wir das eigentlich? Was weiß ich? Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Finanzverwaltung nachdenken, dann sitzen da halt die Finanzbeamten und dass es auch mal darum geht, so ey, wofür machen wir eigentlich all das, was wir hier machen? Also in dem Fall dann zum Beispiel, dass wir halt dafür sorgen, dass ordentlich Steuern reinkommen, damit wir dieses und jenes alles finanzieren können und so weiter und so fort. Oder ist das noch eher ein etwas neuerer Trend in der Verwaltungswelt oder gibt es das schon ein bisschen länger? Oder wie würdest du sagen, so dieses wofür, dieses Missionsthema, wie sehr ist das da schon angekommen?
Also ich glaube, dass das in keinem Gesetz drin steht, dass eine Verwaltung das machen muss. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, oder ob das irgendwo steht. Aber ich weiß, also ich arbeite mit einer Stadtverwaltung zusammen, die haben ein Führungsleitbild. Und dieses Führungsleitbild wird sehr ernst genommen. Das heißt, ich habe natürlich auch als Verwaltung die Möglichkeit, mir zu überlegen, wie will ich denn diesen riesengroßen Laden Stadt führen? Ja. Und da gibt es, also die machen das extrem cool. Und da muss ich sagen, also für mich sind die absolute Vorreiter, auch was agiles Arbeiten angeht, was jetzt, ich sag mal, im Grunde wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht unbedingt zu einer Stadtverwaltung passt. Aber die gehen schon einfach vom Menschen aus. Und das ist so der Trick, glaube ich, da dran. Also die gehen davon aus, was braucht denn der Mensch für einen bestmöglichen Rahmen, um bestmöglich arbeiten zu können. Und da ist es dann egal, ob das jemand im Finanzamt ist oder von der Stadtreinigung, jetzt ein ganz anderes Beispiel, oder vielleicht vom Garten- und Landschaftsbau, ne? Also es ist ja alles Stadt. Das heißt, die Personalführung in einer Stadtverwaltung oder in einfach einer Verwaltung hat einen riesen, eine große Herausforderung, dass die Teams sehr, sehr heterogen sind. Also wenn man eine Verwaltung anguckt, wer da so arbeitet, im Prinzip ist es so divers wie die Gesichter von der Stadt eben, ne? Weil die kümmern sich ja auch um alle. Auch wieder ein Riesenunterschied zu einem Profit-Unternehmen. Und das dann auf eine Ebene zu bringen, um eben sowas wie the reason why, ne? Also so zu finden, das schaffen die. Ja, aber es ist halt ein aufwendigerer Prozess, als wenn man das jetzt bei deiner Bäckerei zum Beispiel macht.
Okay. Na?
Genau, um da auch einen guten Konsens zu finden.
Ja, okay. Dann erzähl uns doch mal, wie läuft das dann konkret ab, wenn du jetzt in so einer Organisation anfängst? Also wo fängt man überhaupt an? Wie fängt man an, wie gehst du dann vor, um ja, Schritt für Schritt irgendwie die Situation vielleicht zu verbessern, zu vermodernisieren, vielleicht auch Leute, die vielleicht schon abgeschaltet haben, wieder mit reinzuholen, mitzunehmen. Ich stelle mir jetzt so vor, dass es ja wahrscheinlich auch regelmäßig noch so junge Wilde gibt, die gerade frisch drin sind und die vielleicht noch nicht ganz versaut sind so und dann vielleicht deren Spirit einfach zu nutzen, um den Rest auch wieder mitzureißen oder so. Wie gehst du da so vor? Was sind so deine Schritte?
Ja, also wenn ich in der Stadtverwaltung komme, dann unterhalte ich mich einfach erstmal und guck mal, wo der Schuh denn am meisten drückt. Ja. Mhm. Und also das eine, was du ansprichst, da drückt der Schuh definitiv. Und das ist, wie kriege ich die Jungen denn dazu motiviert, überhaupt in der Verwaltung zu arbeiten? Also
weil... Zu bleiben? Also motiviert zu bleiben oder überhaupt erst motiviert zu werden?
Beides. Also okay. Wie recruite ich aktuell in dieser Welt Menschen, zum Beispiel als Azubis, ja, in der Verwaltung zu arbeiten. Also das ist eine riesen Herausforderung, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so eine Verwaltung braucht, das ist schon ordentlich. Und besonders, wenn es um das Thema...
Ich bräuchte sie einfach mal ein paar weniger, würde ich jetzt sagen.
Ja, das ist die Frage, ob die weniger brauchen oder nicht. Ja. Das Thema Führung ist da aber auch wahnsinnig relevant, weil wenn man sich überlegt, einfach auch, wie viele Menschen denn gehen. Ne? Also wenn so eine Stadtverwaltung hat, dann, sagen wir mal, mittelgroße Stadt, 3.000, 4.000 Führungskräfte, ja, dann kann man sich überlegen, wie viele da in Rente zum Beispiel allein gehen oder in Mutterschutz oder was auch immer. Das heißt, ich darf mir auch ganz genau überlegen, wie denn das Wissensmanagement in so einer Verwaltung funktioniert. Vielleicht sogar wieder eine Parallele zu einem großen Konzern. Also es geht wahnsinnig viel Wissen verloren, wenn einfach jemand in Rente geht. Und dadurch, dass halt eine Stadtverwaltung auch noch so sehr unterschiedliche Führungskräfte hat, ist da auch wieder die Herausforderung, wie sammle ich denn das Wissen? Also wie kriege ich das dann weiter an die jüngere Generation, die jungen Wilden, ja, um die auf eine gemeinsame Ebene zu bringen? Das heißt, wozu bin ich eben in der Verwaltung? Einmal natürlich Thema Führung, ja, neue Führungskräfte besonders. Ich bin zum Beispiel in einem Mentorenprogramm für Frauen mit drin, ne, also weil die weiblichen Führungskräfte gefördert werden sollen. Was sehr cool da ist, die haben halt, die machen das sehr präventiv. Das heißt, die Mädels haben ein ganzes Jahr Zeit, um sich zu überlegen, ob sie überhaupt eine Führungsposition wollen oder nicht. Das ist aber wirklich ein, ich glaube nicht, dass das in jeder Verwaltung so ist. Genau. Und dann Wissensmanagement natürlich.
Das erarbeitest du dann mit denen, wie man Wissensmanagement implementieren kann. Und was machst du dann so? Sag mal so ein paar konkrete Tipps und Tricks und Hacks, die wir vielleicht auch so, egal ob es Verwaltung oder nicht, anwenden können?
Also das Ziel ist im Prinzip, oder der Trick ist, dass man wirklich guckt, wie tickt denn mein Gegenüber. Also jemand, der zum Beispiel ein Jugendzentrum leitet, ja, der hat keine Lust auf Excel-Tabellen vielleicht, ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit Podcast, also das, was wir jetzt hier machen, wunderbar arbeiten. Ne? Also wie schaffe ich das denn, das Wissen so zu sammeln, dass der Nächste, der diesen Job hat, denn auch gut damit umgehen kann.
Das heißt, du würdest dann zum Beispiel mit so einer Person sagen, ey, bevor du jetzt hier gehst, nimm doch erstmal alles, was du an Wissen so hast, in Podcast-Folgen auf, auf Audiospur, sonst irgendwie, Diktiergerät, was auch immer, Diktier-App. Und quatscht das da rein, sodass dann dein Nachfolger sich das Ganze anhören kann, ja?
Ja, am besten halt mit einem, also in einem Gespräch wirklich. Ne? Also
mit
den
beiden
jetzt,
sozusagen.
Genau. Ja. Okay. Oder wenn ich jetzt, also ich allein ins Mikro rede, ist auch schwer. Das heißt, da schon wirklich zu gucken, was interessiert denn den einzelnen Menschen, weil zum Beispiel, wenn jemand, also die sind ja sehr, sehr lange in ihrem Job. Wenn jemand 30 Jahre oder länger in einem Job war, was der für ein Netzwerk allein hat und welche Leute da wichtig sind und solche Sachen, also die kann man gar nicht so erfassen. Das heißt, ich würde da wirklich gucken, vom individuellen Interesse her, wie kann ich denn den bestmöglichen Rahmen für bestmögliches Arbeiten für den Nachfolger oder die Nachfolgerin in dieser Führungsposition zum Beispiel bauen. Ne? Das ist das eine. Was aber auch Richtung Wissensmanagement geht, ist, wie mache ich denn Kommunikation in Corona-Zeiten?
Ja.
Also Thema Führung auf Distanz ist auch spannend, was ich da mache. Und das macht riesig viel Spaß. Das hat sich aber auch aus der Zusammenarbeit nach einer Weile entwickelt. Diese Stadtverwaltung, bei der ich bin, die hat einen internen Podcast für Führungskräfte.
Ja,
okay. Das heißt, es sind so Führungs- Hacks, ja, die können sich die Leute anschauen, anhören. Das sind aber auch Interviews zum Beispiel drin mit wichtigen Menschen in dieser Verwaltung, die man da machen kann. Und die Leute können sich das einfach anhören, die Trainings fehlen oder die Workshops fehlen in Präsenz, um die so ein ganz bisschen abzuflachen und halt trotzdem gut informiert zu sein.
Verstehe. Ja. Das heißt, das war jetzt speziell so ein Corona-Ding. Wie gesagt, okay, jetzt wo irgendwie alle zu Hause sind, nehmen wir einfach einen internen Podcast auf.
Ja.
Wer ist da sozusagen dann der Protagonist? Ist das dann so die Führungsperson von dem ganzen Team dann? Oder wer ist da der Podcast-Protagonist sozusagen?
Also ich bin die Podcast-Stimme.
Du bist die Podcast, sehr gut.
Ich bin der interne Podcast.
Ah, okay. Genau. Und dann interviewst du die Leute, oder?
Genau, ich interviewe die Leute, egal ob das jetzt BGM zum Beispiel ist ein Riesenthema, ne? Also wir machen, oder Onboarding oder Zusammenarbeit mit dem Personalrat oder Finanzchef oder was auch immer, ne? Also es gibt also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Mhm. Aber es gibt auch so Content-Folgen. Also da ist aber wirklich wieder die Zusammenarbeit ganz eng. Was ist denn gerade ein aktuelles Thema, was die Leute interessiert? Das heißt, man geht auch in so einem riesen Monsterverwaltung am besten immer zum einzelnen Menschen zurück und überlegt sich, was ist denn gerade Thema? Wo drückt er gerade der Schuh? Wo können wir jetzt aktuell wirklich was verbessern? Und so kann man da reingehen, ne? Genau.
Okay, haben wir schon mal mitgenommen. Interner Podcast, eine coole Sache auch, also egal, ob jetzt Corona oder nicht, auch für uns, also ganz egal, ob Verwaltung, ganz egal, ob Corona, interner Podcast, das ist eine richtig, richtig coole Geschichte.
Ja.
Okay.
Ein Thema hätte ich noch, Thema Veränderung.
Mhm. Ja.
Also, ne, also Change Management in der Verwaltung.
Würde ich jetzt natürlich aus meiner subjektiven Bürgersicht sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was da nicht schaden kann.
Ja, und ich glaube, die Herausforderung in der Verwaltung ist, das ist halt einfach dann ein großes Ding. Also Veränderung geht nicht wie in, also ich nehme jetzt das Beispiel Bäckerei, ja. Veränderungsprozess in der Bäckerei läuft anders als in der Stadtverwaltung. Das heißt, ich muss das sehr präventiv machen. Ich brauche dafür eben meinetwegen 3 Jahre Zeit, um Leute umzuziehen, na, in ein anderes Gebäude zum Beispiel. Und was man da auch machen darf, aber ich glaube, das ist wieder eine Parallele sogar zu großen Unternehmen, dass ich den Menschen von vornherein mitnehme. Also, dass ich die nicht nach 3 Jahren einfach vor vollendete Tatsachen stelle und so und meinetwegen den Führungskräften sagst, doch, hier ist dein neues Büro, ja, oder am besten Mobile Office, das ist ja so, ne? Also, du hast gar keinen Arbeitsplatz mehr, sondern dass man die Leute von Anfang an mitnimmt in diesen Veränderungsprozess und die zu Gestaltern macht, also zu Betroffenen.
Wie machst du das konkret?
Indem ganz genau geguckt wird, wie denn, also zum Beispiel, wo die Stärken von den einzelnen Leuten sind.
Das heißt, du setzt dich, also nehmen wir an, es soll irgendein Veränderungsprojekt geben und dann setzt du dich mit jeder einzelnen Person hin und guckst im Schritt 1, was ist die Stärke jeweils von dieser Person oder wie geht's?
Also ich allein, Katja Schäfer, begleite keinen Veränderungsprozess von einer ganzen Stadtverwaltung, das muss ich jetzt sagen, ne? Weil das ist dann in der Regel eine Ausschreibung. Und was ich aber mache, ist, dass ich mich halt um die neuen Führungskräfte oder um die Führungskräfte und die Teams kümmere und dass man halt zum Beispiel schaut, wie funktioniert die Kommunikation, ja? Wie schaffen wir das, dass sich die Leute da wohlfühlen, ja? Wie können die ihre emotionalen Stärken da einsetzen, also vielleicht nochmal ein Hack, emotionale Stärken und Stärken. Eine Stärke ist das, was ich gut kann. Eine emotionale Stärke ist, was ich gut kann, aber auch eine Leidenschaft dafür habe. Das heißt, was mir leicht fällt. Ja. Und diese ganzen Ressourcen, die ich so auf meiner Bühne Verwaltung habe, das sind ja unfassbar viele Menschen. Die haben ja alle Stärken und die haben alle Ziele und die haben alle individuelle Werte. Wenn ich die zusammenbekomme, ja, dann entsteht da eine richtig, richtig große Kraft, um diesen Veränderungsprozess eben gemeinsam zu gestalten. Und das muss ich schaffen. Also,
wie schaffst du das? Wie machst du genau das?
Also eine große Sache ist einfach, dass man eine gemeinsame Wertebasis schafft. Also was ist den Leuten wichtig in der Zusammenarbeit? Wie möchte ich behandelt werden? Was ist Wertschätzung für mich? Was sind die gegenseitigen Erwartungen? Also Führungskräfte und Team zum Beispiel.
Machst du dann so Workshops mit ihnen, wo dann zum Beispiel diese Sachen erarbeitet werden, gemeinsamer Werte-Workshop zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Was ist unsere gemeinsame Vision? Also praktisch, wenn man den Ist-Stand abgeklappert hat, ne? Also
ja.
Ist-Stand bei mir sind gemeinsame Werte, gemeinsame Stärken und gemeinsame Ziele.
Okay.
Und wenn man dann in die Zukunft geht, also obwohl die Ziele da auch dazu passen, aber das ist dann sind so Visionsworkshops. Ne? Also wo wollen wir denn hin? Nur mal angenommen, 3500 Leute müssen in ein anderes Gebäude umgezogen werden.
Okay.
Und es gibt nur noch Mobile Office. Aktueller Fall tatsächlich in der großen Stadtverwaltung. So, wie mache ich denn das? Ne? Wie schaffe ich das dann, den, der 30 Jahre an einem Arbeitsplatz sitzt und die größte Veränderung war, dass die Zimmerpflanze von links nach rechts verschoben worden ist, wie schaffe ich das denn jetzt da in das neue Team zu integrieren? Ja, also da geht es ganz viel um den Menschen individuell und das wird halt oft vergessen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht nur ein Problem von Stadtverwaltungen,
sondern ja, ja.
einfach von Change-Prozessen.
Das kann man auch generisch anwenden. Hier, du hast gerade nochmal eben diese Unterscheidung gemacht zwischen Stärke und emotionaler Stärke. Das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Ding. Wie kriege ich meine emotionalen Stärken raus? Wie kann ich erkennen, was eine emotionale Stärke von mir ist im Vergleich zu einer Stärke? Oder wie? Ich meine, klar, ich könnte jetzt vielleicht irgendwie aufzählen, so was sind meine Stärken? Erstens, wie komme ich dann dazu, welche davon sind emotional? Zweitens, wie komme ich überhaupt darauf, was sind meine Stärken? Und dann vielleicht im zweiten Schritt mir überlegen zu können, welche davon sind emotional. Weil das ist ja in der Tat was ich halt auch relativ häufig höre, so, ne? Ich meine, ich predige auch relativ oft im Sinne von, ey, lass uns alle irgendwie rauskriegen, was uns wirklich erfüllt, was uns antreibt, worauf wir wirklich Bock haben und so weiter und so fort und davon dann jeden Tag einen kleinen Tick mehr machen und so weiter. Und ein Feedback, was ich dann auch häufiger bekomme, ist, ja, würde ich gerne, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, was mich überhaupt antreibt, worin ich vielleicht gut bin. Vielleicht habe ich da einfach auch noch blinde Flecken und so weiter und so fort. Wie komme ich der ganzen Geschichte auf die Schliche?
Ja, da sprichst du was an. Ich war einmal in der Teamentwicklung und habe genau diese Übung gemacht, die ich jetzt kurz erkläre. Das ist ganz einfach. Und da hat eine gesagt, sie hat keine Stärken. Das war hart. Also, wie schafft man das? Ein Tool, was ich dazu habe, nennt sich der 50-Plus-Stärken-Pool.
Erzähl.
Also, ich sage den Leuten, schreibt euch 50 Stärken auf, die ihr habt. Und dann werden die Gesichter spezifisch in eher Non-Profit und Verwaltung eher lang, ja, weil sie sagen, schaffe ich nicht. Genau. Und das heißt, dann fange ich an zu schreiben, dann sage ich, also wenn du denkst, du kannst keine 50 aufschreiben, dann nimm 100. So.
Ja, sehr gut.
Und dann zu gucken, einfach, also auf der einen Seite, die schreiben ihre eigenen Stärken auf, weil sie sagen, dass sie einfach gut können. Und dann frage ich nach, was sagen denn deine Bekannten dazu? Also was sagen denn andere zu dir, was du gut kannst? Und dann die Netzwerke, also die abklappern. Die Kollegen, die eigene Führungskraft, Freunde, die beste Freundin, Ehemann, was auch immer. Ja, das heißt, es wird dann auch alles abgeklappert und in der Regel kommen die Leute dann auf 50 Stärken. Und dann wird angestrichen, welche davon mache ich dann besonders gerne? Also welche füllen mein Energiefass und leeren es nicht? Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe mit 17, 18 da in der Zeit immer um Weihnachten Geschenke eingepackt bei einem großen Kaufhaus. Das heißt, ich konnte verdammt gut Geschenke einpacken. Als dann aber meine Familie kam und mir gesagt hat, das ist ja total praktisch, Katja, du kannst jetzt alle Geschenke von der ganzen Familie einpacken, weil du das so gut kannst. Das war eine Stärke, aber keine emotionale Stärke.
Verstehe.
Ich war
hat nicht dein Energiefass gefüllt?
Nein, ich habe mich dann sogar gesträubt. Ja, das heißt, da dürfen Führungskräfte auch ganz genau gucken, was sind denn Leidenschaften von den Leuten, was machen die gerne, ja, was, und das sind meistens Stärken, die Leute gar nicht bewusst auf dem Schirm haben, weil sie sagen, ja, das ist doch logisch, ja, also das strengt mich ja nicht an, ne?
Ja.
Und das sind aber meistens genau die Stärken, die besonders in Veränderungsprozessen oder einfach, wenn Herausforderungen kommen, egal, ob das jetzt eine plötzliche ist, jetzt wie meinetwegen Corona, obwohl so plötzlich ist es ja auch nicht mehr, ja. Oder ob das wirklich so ein Veränderungsprozess ist, den ich gut planen kann. Da kann ich schauen, welche Stärken hat die einzelne Person, die ich für diesen Veränderungsprozess als Führungskraft gut nutzen kann, aber ohne den anderen auszunutzen, weil das wäre vielleicht eine Stärke, die der andere gar nicht gerne macht, ja. Sondern, dass eine Motivation entsteht, diesen Veränderungsprozess auch aktiv mitzugestalten. Und dann habe ich ein Team, was echt das Ganze rockt. Also da ist eine Energie in dem Raum, das Ich glaube, dass man da wirklich alles schaffen kann mit einem Team, wenn man das schafft. Plus die gemeinsame Wertebasis. Also was sind Werte, wie wollen wir kommunizieren, was ist uns als Team wichtig, dann kriegt man auch so einen Veränderungsprozess in einer Verwaltung hin.
Das heißt, wenn ich dann nochmal kurz hier 50 plus Stärkenpool, ich habe mir dann sozusagen meine einzelnen Stärken geratet, je nachdem, ob sie meinen Energiefass voll oder nicht so voll machen. Und dann würde ich das natürlich auch kommunizieren oder jeder Einzelne kommuniziert das dann mit seiner Führungskraft.
Ja.
Und dann ist der nächste Schritt oder der Job der Führungskraft dann dafür zu sorgen, dass jeder von seinen Leuten mehr macht in der Zukunft von den Stärken, die das Energiefass eher füllen und weniger von den Sachen, die es leeren. Richtig?
Ja, und dass das ein Mehrwert für den Einzelnen ist, für die einzelne Person, aber auch fürs Team und das Unternehmen. Da kann man ein bisschen Aufzug fahren. Ne? Mhm. Also für die Person, eine Ebene drüber, fürs Team oder halt für Stadtverwaltung, Einrichtungen, Krankenhaus, bin ja auch für Pflegeleitung da. Das funktioniert dann auch. Genau. Ja.
Sag mir nochmal ganz kurz, wie man in einem, erstens in einem großen Team und zweitens dann auch noch in einem großen Team in der Verwaltung seine gemeinsamen Werte herleiten kann.
Mhm. Werte sind ja was sehr Individuelles. Ja? Mhm, und deswegen ist es da ganz schlau, eine Wertehierarchie zu haben. Mhm. Und eine Wertehierarchie, also ich glaube meine, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, 125 Werte oder irgendwie so. Ja? Das heißt, man guckt dann einfach, gibt auch ein Probekapitel auf, darf ich sagen, Amazon. Und da ist das drin, das kann man sich einfach anschauen oder bei mir auf der Homepage gibt es das auch oder mich einfach anschreiben. Das heißt, man guckt...
Das ist in deinem Buch drin, ne?
In meinem Buch ist es sowieso, natürlich.
Genau, und daraus ist dann auch das Probekapitel, ne?
Genau, daraus ist das Probekapitel. Ich weiß gar nicht, ob wir das bei dir auch drin haben.
Weiß ich gerade auch nicht. Du hast mal einen sozusagen Auszug im Machen-Magazin veröffentlicht. Mhm. Ich verlinke das alles nochmal drunter. Ab jetzt Chefin heißt ja dein Buch.
Ja.
Und verlinke ich eh nochmal drunter. Okay, cool.
Perfekt. Ja.
Wertehierarchie.
Jetzt aber kurz zu dem Tool, damit unsere Leute hier auch was mitnehmen. Also, du hast ganz, ganz viele Stärken, ganz viele Werte. Und du guckst dann einfach, welche davon, die dich ansprechen. Und dann kreuzt du die einfach an. Vielleicht sogar auf einer Skala von 0 bis 5 oder so. Mhm. Ja? Und dann hast du wahrscheinlich mehr als 10 Werte da, die irgendwie wichtig für dich sind. Und dann versuchst du, die zu ranken. Das heißt, du sagst, okay, was sind denn jetzt so die 10 wichtigsten Werte, die wirklich für mich nicht nur in meinem Job, sondern für mich persönlich wichtig sind. Und dann bleiben meistens so 10 übrig. Dann definiere ich diese 10 Werte. Warum? Mhm. Weil Werte, wenn ich jetzt, mein bester Kumpel und ich, wir haben den Wert Freundschaft und ich behaupte, der ist für uns beide sehr wichtig, ja, sonst wären wir nicht befreundet. Er definiert aber Freundschaft anders in der Umsetzung als ich. Und das ist der Trick, also dass ich als Führungskraft das schaffe, dass die Leute sich auch trauen, diese Werte individuell zu definieren. Dann bleiben vielleicht sogar noch die 5 wichtigsten übrig. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, die übereinander zu legen, das heißt, dass ich ein großes Team habe und dann sage, okay, also jetzt versuchen wir unsere Teamwerte, also erst die individuelle Ebene wieder, ne? Dann die Teamebene. Was sind denn so die Werte in eurem Ranking, die für das Team passen würden? Mhm, okay. Und dann passen da auch wieder 5 und
das heißt, aber da wird es dann ja schon ein bisschen kompliziert, ne? Das heißt, die Leute haben es individuell für sich erarbeitet und dann ist die nächste Frage, so, und welche von deinen individuellen, würdest du jetzt auch sagen, sind hier wichtig fürs Team, lassen sich gut aufs Team übertragen? Dann haben wir am Ende so einen ganzen Pool, dann liegen da vielleicht wieder, weiß ich nicht, vielleicht bei einer Teamgröße von 7 Leuten, liegen dann auf einmal wieder 25 bis 30 Werte auf dem Tisch, so.
Ja.
Und dann sitzt du mit den 7 Leuten zusammen und dann überlegt ihr einfach gemeinsam, welche 5 sich jetzt das gesamte Team gibt oder wie ist dann der Schritt dazwischen?
Genau. Also welche von diesen, also dadurch, dass die Leute sich zuerst identifiziert haben mit den Werten, funktioniert es dann auch. Ne? Das Gegenteil ist davon, wenn ein Leitbild, das seit 25 Jahren an der Wand hängt, weil die Einrichtung ISO-zertifiziert ist oder so und deswegen muss das da hängen und keiner weiß, was da draufsteht. Das ist das Gegenteil davon. Mhm. Das heißt, ich erarbeite mit den Leuten eine Wertebasis, die aber auch eben vielleicht die Basis für das neue Leitbild sein kann, weil sich der Mensch ganz individuell mit diesen Werten identifizieren kann und die gemeinsam erarbeitet worden sind. Mhm. Und wenn ich das dann schaffe, dass ich mich meinetwegen auf 5 oder 7 Werte oder was auch immer einige, dann kann ich die fürs Team definieren. Das heißt, Eine Frage zum Beispiel ist, die man sich da ganz gut stellen kann, was wünsche ich mir von meiner Führungskraft, was wünscht sich die Führungskraft vom Team? Mhm. Ja? Der Witz ist, und das, also es ist immer so gewesen, ja, dass auf diesen beiden Flipcharts, auch wenn das Team und die Führungskraft das getrennt voneinander bearbeitet haben, standen zu 85% die gleichen Sachen drauf. Mhm. Und das ist auch so ein Aha-Effekt. Das heißt, ich weiß, okay, also in der Kommunikation, meistens ist das Thema Kommunikation, ist Wertschätzung total wichtig. Also ja. Kommt Wertschätzung als Wert in diesen Pool von unseren 7 wichtigsten Werten.
Ja.
Und das wird dann wieder definiert. Und
also wenn was das bedeutet dann, Wertschätzung jetzt konkret für uns?
Richtig.
Ne? Wie ist das definiert?
Was heißt das konkret? Und dann sind die Leute sich interessanterweise ziemlich einig, was das heißt.
Mhm.
Ja, und das ist halt auch ein Aha-Effekt.
Und dann nachher, wenn wir dann unsere 5 bis 7 Teamwerte haben, was machen wir dann mit denen? Hängen wir die dann auch wieder an die Wand oder wie werden wir regelmäßig daran erinnert? Wie leben wir sie dann? Wie setzen wir sie dann in die Realität um? Oder haben wir sie dann und dann nach 3 Monaten haben wir sie wieder vergessen? Beziehungsweise
ja, also Werte dürfen evaluiert werden. Ja. Also vielleicht sind es sogar die 7 gleichen Werte, aber der wichtigste Wert ist auf einmal ein anderer. Ja. Das heißt, ich darf das auch evaluieren, ob das noch passt. Und da darf ich natürlich auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin aufmerksam sein. Ja. Also wenn mir besonders oder wenn neue Leute ins Team kommen, das sind ja die besten Kritiker, wenn denen dann auffällt, also bei euch steht der Wertschätzung oben dran, aber ganz ehrlich.
Wo steht das denn dann überhaupt?
Das könnte zum Beispiel im Leitbild stehen.
Okay.
Na, von, also wenn man das jetzt auf Unternehmensebene hochziehen würde oder auf Einrichtungsebene, wie auch immer, Abteilungsebene, ja, dann steht das möglicherweise dann im Leitbild, dann ist das festgeschrieben, wie das Führungskräfteleitbild von dieser Stadtverwaltung, die ich da betreue. Mhm. Ja, dann ist es nochmal einmal oben drüber. Aber diese Werte und die Umsetzung dieser Werte, das ist ganz genau definiert. Also wie stellen wir uns das konkret vor? Und das kann man natürlich dann auch an neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergeben und sie auch fragen, kannst du dich damit identifizieren? Beziehungsweise, wie sieht das denn für dich dann aus? Ja?
Ja.
Gibt es da vielleicht einen Haken dran? Wie erlebst du das? Also da kann man seine Leute super nutzen, in Anführungszeichen, um dann auch zu evaluieren, ob das dann wirklich auch gelebt wird und so passt.
Verstehe. Cool, Katja. Ich glaube, das, was du da machst, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich war jetzt letztens auch noch eine positive Amtgeschichte von mir auch noch zum Schluss. ich war auch dann, wie gesagt, auch mal wieder auf dem Amt. Und da waren dann 2 junge Typen als Beamten. Die sahen überhaupt nicht aus, wie man sich so einen klassischen Beamten vorstellt. Die saßen dann in ihren Chucks und in ihrem zerrissenen T-Shirt und so weiter und so fort. Und das war beim Gewerbeamt tatsächlich.
Mhm.
Und dann sie kamen mir halt beide super jung vor, so gefühlt, weiß ich nicht, 18, 19, Anfang 20 oder so.
Ah ja, okay.
Und ja, die waren einfach cool drauf. Also der eine Typ, der war dann auch echt cool und locker drauf und mit dem kommt man noch irgendwie quatschen. Er hat auch ein bisschen um die Ecke gedacht und da mussten wir in so ein Formular natürlich auch wieder in so einen Wisch ausfüllen und so oder theoretisch auch noch irgendwas beantragen. Und dann hat er aber gesagt, ja komm, wir können das aber auch hier so und so fix machen und das irgendwie selbst online irgendwo abfragen oder so. Und dann hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der andere junge Typ, dass das sozusagen der Azubi von dem ersten jungen Typ war.
Ach, okay.
Und dann habe ich natürlich auch mal so ein bisschen beobachtet, wie denn ja die miteinander so umgehen.
Hm.
Und das fand ich cool. Also ich fand, er hat das ziemlich gut gemacht und hat dann auch seinen Azubi auch auf eine coole Art und Weise, fand ich, da dann irgendwie trainiert und ihm da die Sachen gezeigt und so weiter und so fort. Und das war eine sehr, sehr coole und positive Erfahrung. Da dachte ich mir dann in dem Moment nämlich auch, ey, wie kann man es denn jetzt hinkriegen, dass diesen Spirit, den die beiden jetzt hier gerade reinbringen in die Verwaltung, wie kann man, ich wünsche denen einfach, ich hoffe einfach für sie, dass sie nicht in 5 Jahren hier genauso rumrennen wie alle anderen hier in dem Laden, weißt du? Und jetzt, wie kriegt man das jetzt halt hin? Das war dann sozusagen die Frage, über die ich dann in dem Moment so nachgedacht habe.
Ja, willst du da eine Antwort drauf?
Nee. Gerne, wenn du eine hast, ja. Hau raus.
Also um diese 2 Generationen zusammenzubringen, ne? Also Generation Z heißen sie ja, ne? Haben viele Angst davor. So.
Ja.
Und die alten Hasen, Es geht tatsächlich wieder um Wertschätzung. Also wie schaffe ich das denn, das alte Wissen wertzuschätzen und nicht den alten Hasen zu sagen, alles, was ihr macht, ist falsch gewesen. Ja? Mhm. Weil ich meine, die haben immerhin 30 Jahre Berufserfahrung, da ist bestimmt was dabei. Und auf der anderen Seite, das, was du sagst, diesen Spirit zu nutzen, damit auch Führung leicht geht. Ne? Also Führung geht einfach und macht Spaß, das ist so mein Slogan. Und das schafft man dadurch, weil im Zentrum steht immer der Mensch. Also das steht nicht das Papier oder dein Antrag oder sonst nicht, sondern du stehst ja dann da, ne, als Kunde. Und dann der Azubi steht bei seiner Führungskraft ja auch im Zentrum. Ja. Also immer, wenn man vom Menschen ausgeht und zu gucken und guckt, was kann der an Mehrwert bieten, was kann ich nutzen? Ich glaube, das ist ein großer Hack, Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung, wie man voneinander lernen kann und nicht gegeneinander. Ja.
Amen. So, Katja, wenn ich jetzt mehr von dir sehen oder hören möchte, wo sollte ich dann am besten hingehen, um zu dir zu kommen?
Ja, also wer mehr einfach wissen will, was ich so mache, ne, es gibt eine Homepage, die heißt katja-schäfer.de, also ich glaube, einfacher geht's kaum. Mhm. Ich bin auch ziemlich viel auf LinkedIn und Instagram unterwegs, ich mache Webinare, da stelle ich mein Rollenhaus vor, also das Rollenhaus, das ist so die Basis von meiner Arbeit im Coaching und Training und eigentlich fast allem, was ich so mache. Und auch von der Online-Akademie, also Mainz und Leadership-Akademie heißt die. Ja, und ja, wenn jemand ganz einfach einen Hörer in die Hand nehmen will, dann kann er auch einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich Menschen melden, wenn es sich mehr über das Thema Führung und Leadership und was das eigentlich so alles in der Verwaltung ist oder gerne auch natürlich Non-Profit und Pflege, das sind ja die beiden anderen Standbeine, die ich habe. Ja, dann freue ich mich einfach, wenn wir in Kontakt kommen und gucken, was wir Gutes zusammen basteln können.
Cool, ja. Ich verlinke deine Webseite und dein LinkedIn-Profil natürlich auch mal drunter und hier den Auszug von deinem Buch. Und ja, tausend Dank, Katja. Cool, weiter so. Und dann auf bald, ne? Bis zum nächsten Mal.
Ja, auf bald.
So, das war das Interview mit dem Michael Assauer und ich habe dir natürlich alle Links in die Shownotes gepackt. Ich freue mich sehr, 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 wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du dir ein Abo klickst und wenn du dich sehr gerne auch für den Newsletter anmeldest, den findest du auf meiner Homepage www.katja-schäfer.de. Da gibt es ganz viele Tools und Tricks rund um Führung und Life Balance und jetzt wünsche ich dir noch eine mega schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Tschüss, deine Katja.